Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 16. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Kennen Sie diese Videos auf den sozialen Medien von Ärzten, die Patienten in nur Sekunden von ihren Rückenschmerzen heilen? Ein paar beherzte Handgriffe des Arztes. Hier und da hört man ein überdurchschnittlich lautes Knacken und der Patient scheint geheilt.
Okay, so auf der rechten Seite der erste Halswirbel. Merkst du den hier?
So in etwa klingt das Ganze dann in einer Focus-TV-Reportage.
Eine Etage drüber haben wir Spannung am Kopf. Hier, merkst du das? Und das justieren wir jetzt, ja? Perfekt. So, und dann machen wir den ersten Halswirbel. Perfekt.
Haben Sie es gehört?
Sehr schön.
Auch wenn das Knacken natürlich abschrecken mag, ist die Vorstellung verlockend. Nur einige schnelle Handgriffe und die Nackenschmerzen und Rückenbeschwerden sind wie weggeblasen. Durch diese gezielten Handgriffe sollen nicht nur die Schmerzen verschwinden, sondern auch Gelenke und Nerven wieder in ihre anatomisch korrekte Position zurückgebracht werden. Aber klappt das wirklich? Oder steckt dahinter vielleicht sogar ein viel größeres Risiko als Nutzen? Wir wollen uns diesen Bereich des Körpers, den Rücken, heute einmal etwas genauer anschauen. Knapp ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung und rund ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter Rückenschmerzen. Eine häufige Erkrankung des Rückens, die mit starken Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit einhergeht, ist der Bandscheibenvorfall. Rund 180.000 Menschen sind jedes Jahr allein in Deutschland davon betroffen. Was steckt dahinter? Unsere Wirbelsäule besteht aus einer Reihe von Wirbeln, die durch Bandscheiben voneinander getrennt sind. Diese flexiblen Scheiben dienen als eine Art Stoßdämpfer und ermöglichen uns eine reibungslose Bewegung der Wirbelsäule. Die Ursachen für einen Bandscheibenvorfall können vielfältig sein. Von altersbedingtem Verschleiß bis hin zu plötzlichen Verletzungen. Die Symptome reichen von lokalen Rückenschmerzen bis zu Taubheitsgefühlen und Lähmungen im Hals- und Nackenbereich oder je nach Lokalisation in Schulter, Oberarm, Unterarm, Hand und Finger. Die Diagnose und Behandlung eines Bandscheibenvorfalls erfordern eine genaue Untersuchung durch einen Facharzt, um individuelle Behandlung zu bestimmen. Und einen solchen Arzt habe ich heute zu Gast.
Experte der Woche.
Dr. Christopher Topar praktiziert als Orthopäde und Spezialist für Rückenprobleme in der Praxis Ortho 1 in Berlin. Neben allgemeiner Orthopädie hat er sich auf Sportmedizin, Chirotherapie bzw. manuelle Therapie und Akupunktur spezialisiert. Sein Fachgebiet liegt in der Schmerztherapie durch präzise Lokalisierung der Schmerzquelle. Dr. Topar setzt erfolgreich minimalinvasive Wirbelsäulentherapien ein und führt Eingriffe an Schulter, Knie und Hüfte durch. Seine Qualifikation erwarb er sowohl in den USA als auch am OCM, der Orthopädischen Chirurgie München. Er ist außerdem als Ausbilder tätig und engagiert sich im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulentherapie. Zudem ist er Gründungsmitglied der GIW, der Gesellschaft für Interventionen an der Wirbelsäule. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über die Volkskrankheit Rückenschmerzen sprechen. Und wenn ich richtig informiert bin, und ich habe es ja selbst schon erlebt, ist die Punktprävalenz, das heißt, zu jedem Zeitpunkt haben jeder Dritte Rückenschmerzen. Das heißt, wenn du im Raum mit 4 Personen sein solltest, ist auf jeden Fall eine Person dabei, die Rückenschmerzen hat.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, was natürlich auch in der großen wirtschaftliche Frage für Deutschland hat. Diese Zahlen stimmen, natürlich. Man sagt, dass 80-85% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens eine größere oder mittlere Krise mit dem Rücken haben. Und das sehe ich in der alltäglichen Praxis natürlich auch. Ja, es hat sehr, sehr viele Faktoren, warum das kommt. Und einer der größten Faktoren ist der Stuhl.
Also das, was wir jetzt gerade machen, sitzende Tätigkeit, ist der größte Faktor für Rückenschmerzen?
Das ist sicherlich ein sehr großer Faktor, ja, weil wir immer weniger bewegen. Ich habe mal gehört, was ich ganz spannend fand, in Australien, die Aborigines, die ein Nomadenvolk sind, die haben gar kein Wort in ihrer Sprache für Low Back Pain. Also, weil die hatten keine Stühle, die haben sich gehockt und hatten vielleicht andere Probleme, haben da andere Worte, aber für die Bezeichnung Rückenschmerz benutzen sie das englische Wort Low Back Pain. Natürlich hat sich ihr Umgang jetzt auch ein bisschen geändert, aber daher kommt es auch, dass sie sagen, I have low back pain. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, das Sitzen, die Statik und solche Sachen sind einfach mit Schuld und Stress und Ernährung an Rückenschmerzen.
Ja, wobei, also beim Sitzen ist es hauptsächlich das lange Sitzen. Ich glaube, das Sitzen an sich nicht so schlecht ist und man ja auch Untersuchungen gemacht hat an sogenannten Hunter-Gatherer-Völkern, die jagen und sammeln. Die setzen sich auch mal hin, aber die hocken eher, als dass sie sich auf den Stuhl setzen. Und dann nicht für sehr lange, dass sie mehrfach immer wieder aufstehen, sich bewegen und sich dann wieder hinhocken. Mhm. Und das scheint so ein Thema zu sein, wird aber heute in unserer modernen Gesellschaft wird schwierig sein, wenn wir uns jetzt hier hinhocken.
Wir arbeiten dran. Ne? Es gibt verschiedene Stühle, es gibt verschiedene Autositze, die sehr viel Geld in Forschung tun. Im Grunde ist die Aufgabe, von einem statischen Stuhl einen mobilen Stuhl herzukriegen, der in allen Ebenen sich bewegen lässt. Also man versucht, etwas Festes in etwas Mobiles zu tun. Und es gibt immer mehr Stehplätze, es gibt ergonomische Forschungen für einen Arbeitsplatz, wie kann man was am besten machen. Ständig das Gleiche zu tun oder zu essen oder zu machen, ist für den menschlichen Körper oder für den dynamischen Körper nie gut.
Lass uns ein bisschen tiefer eintauchen. Was man immer wieder sieht, ist, und meine Kinder zeigen mir das auf TikTok oder auf anderen sozialen Medien, wie Leute eingerenkt werden, also quasi manuell wirklich manipuliert werden. Was kannst du uns dazu sagen?
Ich bin ja auch Chirotherapeut, also das hat immer wieder überraschende Ergebnisse, muss man sagen, weil wir eigentlich ja gar nicht wissen, was da chirotherapeutisch wirklich objektiv passiert. Ja, viele jagen, und ich kenne das von TikTok, wo man dann kurzen Impuls irgendwo hingeht. Das ist in diesen TikToks ist es völlig egal, wo man, ob man am Ohrläppchen zieht oder sowas. Es gibt immer einen schönen saftigen Knacks. Genau. Der ist allerdings gar nicht das Ziel dieser Behandlung, sondern es ist tatsächlich eine Manipulation einzelner Gelenke, in unserem Thema der Brust und vielleicht der Hüftgelenke und Anteile der Wirbelsäule, wo es zu kurzen Manipulationen in einem Gelenkspiel geht. Man sagt ja bei der Diagnostik der Manualtherapeutin, das ist in dieser und dieser Höhe ist eine Blockade. Manche sagen, sie können das auch fühlen, sehr punktgenau. Man kann, finde ich, Flächen fühlen, wo sich was mobil oder eben sehr immobil anfühlt, kann aber jetzt nicht meines Erachtens zielgerichtet ein Gelenk alleine mobilisieren, sprich das Gelenkspiel in seinem Stand halten. Gelenk besteht ja immer aus Gelenkfläche und auch einer Kapsel drumherum. Und wenn dieses Geräusch nicht entsteht, heißt es nicht, der kann nichts, ja, sondern es ist da so ein Unterdruck in diesem Gelenk. Und dieser Unterdruck wird durch diese Manipulation gedehnt, wie ein Klavierspieler, wir kennen das von den Fingern, wenn wir die überstrecken, macht so einen bestimmten Ton. Und dann wird, ich denke, es war Stickoxid oder irgendein Stickstoff wird dann freigesetzt und dieser Unterdruck wird entfernt. Das hat natürlich Einfluss. Weiß ich nicht, ob es durch dieses Geräusch, aber ich denke, durch kleine Dehnungen von Nerven, Muskel, Sehnen, Enden, eben eine Manipulation in einem Gebiet, das ist das, was einem dann kurzfristig eine Verbesserung bringt. Und das hat dann mittelfristig eben auch Auswirkungen über mehrere Stunden oder Tage, dass sich wieder normale Beweglichkeit einstellt.
Ja, bevor wir in etwas schwerwiegende Erkrankungen eintauchen, lass uns noch kurz über Verspannung reden. Jeder, glaube ich, ist mal verspannt aufgewacht, hat eine eingeschränkte Beweglichkeit. Was kann man tun?
Was kann man tun, wenn man es nicht kriegt, ist das eine. Und was kann man tun, damit das, was man hat, weggeht? Also gerade dieses nachts im Hotel schlafen, anderes Kissen, andere Matratzenstärke oder lange auf einem fremden Stuhl gesessen, eben diese Statik, die man hat. Man verliert sehr viel Flüssigkeit über Nacht, wenn wir jetzt gerade dieses Beispiel angehen. Wir verlieren ja bis zum halben Liter an Flüssigkeit durch Atmen, durch Schwitzen. Und dadurch geht natürlich nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Mineralien verloren. Wir alle haben ein Defizit in Magnesium zum Beispiel. Ja, und da ist ja sehr viel, diese Elektrolyte haben sehr viel mit Mobilität, mit Beweglichkeit, mit dem Flüssigkeitshaushalt zu tun, der nicht nur im Blut, sondern auch in Gelenken, überall eine große Rolle spielt. Und ich glaube, um das eine Prävention zu haben, ist eben genug trinken, genug Mineralien. Man schläft ja auch besser, wenn man abends zum Beispiel Magnesium einnimmt. Das sind alles so kleine Zeichen, die das erstmal verhindern, sagen ja auch viele. Ich habe Krämpfe über Nacht bekommen. Warum ist das? Das kann eben auch Flüssigkeit und Elektrolytmangel, vor allem Magnesiummangel sein. Wenn man das hat, wird jeder von uns kennen, wenn wir die Durchblutung steigern durch Bewegung, durch Reibung, durch heiß Duschen, durch Wärmepflaster, durch alles, was den Stoffwechsel anregt, da gibt es keine Grenzen, ja, dann wird es uns besser gehen. Ja. Je älter wir werden, desto mehr entzündlich ist der Körper unterwegs. Und wenn wir dann den Stoffwechsel anregen und dann ein paar Mal strecken, ein paar Übungen machen, heiß duschen, dann ist das meist bei den allermeisten dann nach wenigen Sekunden bis Minuten wieder normal.
Ja, unsere erste Interaktion war, als ich dachte, ich wäre blockiert gewesen in meinem Iliosakralgelenk, also quasi am unteren Rücken. Das ist über Wochen irgendwie nicht weggegangen und stand eine lange Reise an. 11 Stunden im Flugzeug. Und ich dachte so, okay, jetzt bevor ich ins Flugzeug steige, schaue ich nochmal schnell bei einem Orthopäden meines Vertrauens vorbei. Und deine Kollegin Susanne war da. Für sie war es relativ klar, es ist ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Ich habe das also quasi die Symptomatik nicht wahrgenommen oder wahrnehmen wollen. Ich habe sie wahrgenommen, aber ich wollte es nicht wahrhaben und kam dann an. Und so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt über die Behandlung meines Bandscheibenvorfalls. Was ist ein Bandscheibenvorfall?
Also klassisch gesehen ist eine Bandscheibe ein Ring mit einem Gelkissen drin. Und der klassische Bandscheibenvorfall ist, wenn dieser Ring sich aufdehnt oder durchbricht. Das sind so Lamellen in dem Ring. Und wenn der durchbricht oder weicher wird durch Scherkräfte, durch degenerative Veränderungen dieses Ringes oder dass dann der Kern der Bandscheibe, der noch nie mit Blut in Kontakt war, ausläuft und dann kommt er mit Gewebe und Blut in Kontakt, der noch nie da war und das macht den Schmerz. Das ist jetzt der klassische Bandscheibenvorfall.
Also im Sinne einer Entzündungsreaktion?
Genau, es ist in jedem Fall eine Entzündungsreaktion, das kann man genau einfach umdrehen. Ja? Also Leute, die vor 5 Jahren oder vor einem halben Jahr einen Bandscheibenvorfall hatten, wahnsinnige typische Symptome, zu denen können wir ja später noch kommen, haben. Die Bandscheibe verändert sich nicht viel, zum Beispiel im MRT. Das ist das bildgebende Verfahren der Wahl. Wenn ich dann nach einem Jahr oder 2 Jahren sehe ich immer noch diese Bandscheibe und sehe vielleicht auch noch die Berührung von Nerven oder Rückenmarksbereich, aber Schmerzen habe ich nicht mehr. Mhm. Also muss man dann eben entscheiden, was tut weh. Bei einem Bandscheibenvorfall ist in den meisten Fällen eine Ausstrahlung ins Bein. Ja, das ist jetzt auch schön zu hören, weil du bist ja Orthopäde. Und selbst du, der sein Leben lang irgendwie was über die Wirbelsäule gelernt hat, bei sich selber etwas rauszufinden, ist immer was anderes. Ja? Wir sind geschult, bei anderen was rauszufinden. Ich denke bei mir auch immer wieder, das ist das oder das ist das. Aber gelegentlich habe ich recht, aber leider nicht meistens.
Ja, jetzt hast du schon ein Symptom genannt, das Ausstrahlen ins Bein ist so der Klassiker. Das hatte ich nicht und deshalb habe ich auch nicht an den Vorfall gedacht. Und wahrscheinlich wollte ich es auch, was ich in meinem Unterbewusstsein nicht wahrhaben. Was sind denn so die klassischen Symptome von einem Bandscheibenvorfall?
Also, wie gesagt, die Bandscheibe, es läuft was aus. Es läuft eine gelartige Flüssigkeit aus der Bandscheibe raus. Und das Nächste, was da berührt werden kann, weil es geht auch um Berührung. Indirekt geht es um Berührung durch Entzündung, also durch Anschwellung des Gewebes. Wenn jetzt diese Bandscheibe, wie ich vorher meinte, rausläuft, gibt es Kontakt zu Blut. Dann gibt es sehr starke Entzündungskaskaden. Es kommt zu einer Schwellung, es kommt zu einer Einsprossung von verschiedenen Zellen, die da einfach eine große Entzündungsparty feiern. Hat natürlich auch irgendwo seinen Sinn, weil das natürlich so heilt Körper durch Entzündungen. Das ist ja an sich primär erstmal was Gutes. Die andere Seite ist dann, dass man wahnsinnige Schmerzen hat und einfach am liebsten von dem Schmerz weglaufen will. Also die Hauptsymptome sind eben ausstrahlende Schmerzen. Jetzt bei einem klassischen Bandscheibenvorfall, der jetzt Richtung mittig außen rausgeht, wo auch, sagen wir mal, der Großteil der Bandscheiben hin kaputt gehen und machen dann eine Ausstrahlung in das Bein oder eine Schwäche im Bein oder eine Sensibilitätsstörung, sprich ein bisschen Taubheitsgefühl. Das kann bis dahin gehen, dass man eine sogenannte Kronos-Kauder-Symptomatik hat, dass man seinen Stuhl und seinen Urin nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist sehr selten der Fall. Grundsätzlich ist ein Bandscheibenvorfall überhaupt nichts mehr, wovor man Angst haben muss heutzutage. Es gibt ganz viele gute, schnelle Therapien und wenn man da den richtigen Therapeuten findet, wie bei allen Erkrankungen, jeder Topf hat seinen Deckel und den muss man einfach finden.
Und die Ursache des Bandscheibenvorfalls ist, genauso wie wir es eingangs besprochen haben, relative Bewegungsarmut, langes Sitzen, repetitive Tätigkeiten.
Ob das die Ursache ist, das erscheint logisch. Es hat natürlich sehr viel mit Genetik zu tun. Man sagt immer so, 60% ist Genetik. Und dann hat es natürlich mit degenerativen Folgen zu tun, wo ich jetzt wieder auf die Entzündung komme. Was sagen die Gene? Wie benimmst du dich? Was isst du? Wie du bewegst du dich? All diese Gesundheitssachen, die ja gerade heute in dem, dieses Wort Longevity, ja, also möglichst jung alt zu werden, beziehungsweise gesund im Alter zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen Zentrale dieses Podcasts immer. Das ist eigentlich das, um Sachen zu verhindern, wie man schneller altert. Und letztendlich Bandscheibenvorfälle können wirklich einfach durch Scherkräfte traumatisch sein, dass du einfach dich verhebst oder sowas, ja, oder einen Unfall hast und dann kommt es zu einem explosionsartigen Auswurf dieses Gels. Das ist dann nicht degenerativ, sondern das würde ich als traumatisch einpreisen und das meiste ist eben degenerativ. Man wird ein bisschen älter und dann gibt es einfach verschiedene Stressoren auf die Bandscheibe, auf das umliegende Gewebe, auf die Facettengelenke, auf den Wirbelkörper selber. Und das vermischt mit chronischen Entzündungen, die wir alle haben, weil den ganzen Tag kämpft der Körper gegen Entzündungen und gegen Zellen, die selber absterben im Körper und bildet neu und so weiter. Und wenn der Stoffwechsel eben im Alter weniger wird, wird es einfach mehr. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Bandscheibenvorfälle hauptsächlich im Alter sind, ganz im Gegenteil, sondern da wird die Bandscheibe von der Hydratisierung, sprich von dem Wassergehalt deutlich weniger sein. Deswegen passiert es eigentlich hauptsächlich die meisten Bandscheibenvorfälle so im 20-30er-Jahre-Bereich und dann nochmal im 50er-Jahre-Bereich. Da sind so kleine Pop-ups im Lebensstrahl.
Wie sieht denn die Diagnose aus? Als erstes wie immer die körperliche Untersuchung und die Anamnese vorgeschaltet. Was passiert dann?
Die wird sicherlich vorgeschaltet. Für die Diagnose jetzt grundsätzlich, jetzt gehe ich mal einen Schritt nach vorne, finde ich gar nicht mehr so wichtig heutzutage, sondern es ist wirklich das, was der Patient beschreibt. Und oft sieht man schon in wenigen Schritten, was hat der Patient. Und es sind halt so Signalwörter. Ausstrahlung in das Bein, da denkt man immer sofort dran. Ja, und natürlich durchs Untersuchen, neurologische Untersuchungen kann man sehen, hat man einen Reflexausfall, ja, bei schlimmeren Sachen, hat man eine Schwäche im Fußheber, im Fußsenker und hat man eine Sensibilitätsstörung. Das sind alles Sachen, die wir dann tatsächlich durch Erfragen, durch den klinischen Eindruck und durch richtig Anfassen des Patienten einen Verdacht bekommen, aber wenn man das wirklich will, dann muss diese Verdachtsaussage, deine Untersuchung, das, was du erfahren hast, mit einem Bild, und zwar das sollte immer ein MRT heutzutage sein, dann hat man diese Bestätigung.
Und was folgt dann?
Das kommt auf den Schmerz an, wie stark ist der? Es hat sehr viel damit zu tun, wie robust ist der Patient, was will der Patient? Wir sind ja Partner. Ja? Ich gehe ja nicht hin bei A, dann B, sondern die einen sind nicht so schmerzempfindlich. Die sagen dann einfach, okay, ich habe Bandscheibenvorfall, mir reicht das, ich weiß, ich kann damit umgehen. Und dann redet man so ein bisschen, was kann man machen? Laufen, kühlen, dehnen, ein paar Übungen geben. Das ist sicherlich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist irgendwie was Medikamentöses, so erstmal die Over-the-Counter-Medikamente, die entzündungshemmend sind, schmerzstillend, ohne eine Verschreibung. Und wenn es dann wirklich sehr, sehr stark ist, kann man eben mit verschiedenen Mitteln, die stärker sind, Opiate und so weiter, drumrum spielen, sage ich immer. Ich mache das sehr ungern, ich verschreibe sehr selten Opiate, sondern ich versuche dann tatsächlich, das ist auch, was ich beruflich mache, ist sehr, sehr viel injizieren unter Sicht, weil unter Sicht sehe ich, was ich mache. Ich sehe die Risiken. Das Risiko für einen Patienten ist deutlich geringer. Mit Kontrastmittel vielleicht. Man kann das unter CT machen. Das ist so, glaube ich, in Deutschland das Häufigste. Es ist halt sehr viel mehr Strahlung als jetzt zum Beispiel unter dem Bildwandler. Es gibt es auch unter MRT. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer. Ich glaube, das Einfachste und so das Schnellste ist unter Bildwandler, unter Sicht mit Kontrastmittel an die Quelle des Ursprungs, wofür man dann wieder ein MRT braucht, einfach ein, zwei, dreimal hinzuspritzen und dann wird das in den allermeisten Fällen wieder gut.
Ja, kann ich bestätigen. Also hat zumindest bei mir geholfen, begleitend habe ich Physiotherapie gemacht. Mhm. Wie wichtig ist das?
Die Physiotherapie hat zwei Funktionen. Erstmal hat drei Funktionen. Erstmal muss man verstehen, was habe ich einfach. Ja, der Arzt heutzutage erzählt einfach zeitgemäß zu wenig. Der Physiotherapeut hat 6, 8, 10 Möglichkeiten, eine halbe Stunde mit dir zu arbeiten, deine Fragen zu beantworten. Es sind ganz toll ausgebildete Leute, ohne die ein Orthopäde, in meinem Fach Orthopäde-Unfallchirurg, einfach, glaube ich, die Hälfte an Ergebnisse haben kann. Also das ist wirklich ein Teamwork und der wichtigste im Team, der Captain, ist ganz klar der Patient. Die Physiotherapie motiviert einen also, hält einen dran. Wenn es einem besser geht, hören die meisten auf, das kennen wir alle. Wir kaufen uns irgendein Küchengerät und nach 2 Wochen benutzt es niemand. Genauso gleich ist es für sehr viele Anfang des Jahres, die dann in den Gym gehen und was tun und dann im März hat keiner mehr Zeit. Also die motivieren einen. Ja? Das ist schon mal eine gute Sache und haben eben eine sehr gute Ausbildung, deinem Schmerz entgegenzugehen und dir zu erklären, was kannst du selber machen. Also ist sehr wichtig.
Und wenn die Physiotherapie nicht anschlägt und die Schmerzen nicht besser werden und, wie es so schön heißt, der Patient konservativ austherapiert ist, also sprich, die Injektionstherapie bringt nur wenig, die Physiotherapie bringt wenig bis gar nichts. Welche Therapieoptionen stehen einem dann noch offen?
Also das ist wirklich eine sehr seltene Geschichte, muss man wirklich sagen. Wenn es von allen Seiten gut bis sehr gut gemacht wird, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich kann mal eine Zahl sagen, ich sehe hauptsächlich Wirbelsäulen und das sind Tausende im Jahr. Und ich würde sagen, ich schicke eine Handvoll davon, also 50 im Jahr, vielleicht 60 zum Operieren. Und das sind dann nicht nur Bandscheibenvorfälle, sondern das sind andere Rückenproblematiken, die dann operiert werden. Wenn der Bandscheibenvorfall riesengroß ist und noch eine andere Komponente hat, nicht nur die entzündliche Komponente, weil das ist ja das, was ich lösen kann, ja, oder Zeit lösen kann, dann gibt es noch das Zweite, was auch immer einen gewissen kleineren Prozentzahl, aber es kann sich natürlich drehen, ist, wenn der Bandscheibenvorfall so groß ist und es nicht nur das Gel der Bandscheibe ist, das auf den Nerv drückt, was ja einen chemisch-toxischen Prozess macht, sondern auch zum Beispiel der Ring der Bandscheibe, also einen richtig mechanischen Druck macht. Ja, das musst du dir vorstellen, ich nehme einen Finger und drücke in deine Schulter und du spritzt Wasser oder irgendwas dagegen, das bringt nichts. Mhm. Und dann muss man das einfach rausnehmen. Ja, das sind aber wirklich nicht so viele. Meiner Meinung nach wird einfach viel zu viel operiert. Aber wenn es operiert werden muss, dann sucht man einfach einen Operateur, beziehungsweise da hilft natürlich der Kollege, der die Einweisung macht, einfach jemand, der das häufig macht. Und dann bleibt man wenige Tage in der Klinik, wird operiert, kann sofort aufstehen am Tag. Meistens ist dann, hauptsächlich ist es ja beim Beinschmerz. Der Beinschmerz ist in den allermeisten Fällen wirklich sofort so gut wie weg. Natürlich hat man dann noch eine Nervenwurzelirritation, das über mehrere Tage bis Wochen noch deutlich geringere Probleme machen kann, aber dann kann man das operieren. Macht man heutzutage minimalinvasiv. Man muss sagen, ist das ein Vorfall, wo ich praktisch von der Wirbelsäulenseite rangehen muss. Es gibt auch, das sind die liebsten Bandscheibenvorfälle, die nach außen weggeht. Dann muss man einfach nur mit so einem Tubus oder mit einem Endoskop kann man reingehen und das dann teilweise eben ambulant auch schon wegmachen. Aber vor Operationen braucht man heute keine große Angst mehr haben.
Wie sieht das Ganze im Halswirbelsäulenbereich aus?
Genau das Gleiche. Also auch da Physiotherapie, da muss man auch sehr auf die Schultern und Schulterblätter achten, auf die Haltung. Wie hält man sein Handy? Wie spricht man wie hier ins Mikrofon? Wie schaut man seinen Computer an? Das ist halt diese Stellung, in die wir einfach zivilisatorisch hineingezwängt werden, ja. Und genau das Gleiche, ja, dann an der Bandscheibe kann man auch, wenn wir jetzt über die Operationen sprechen, nach dieser gesamten Rehabilitation und nach allen Spritzen und Medikamenten, wenn das nicht geht, dann kann man von hinten einfach nur ein gewisses Stück der Bandscheibe rankommen. Das ist ein bisschen schwieriger von hinten, das machen auch nicht sehr viele, aber es ist durchaus möglich. Oder man geht eben von vorne ran und nimmt dann die komplette Bandscheibe raus und hat dann die Möglichkeit, eine künstliche Bandscheibe hineinzutun oder eben einen sogenannten Käfig, also ein Cage, und das dann lässt man natürlich oder durch den Chirurgen schnell versteifen. Das sind die Sachen.
Und bei den Operationen gibt es neue Technologien, die Einzug gefunden haben? Wie sieht's aus mit Augmented Reality zum Beispiel?
Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber das kommt in allen Fächern immer mehr, dass man über eine 3D-Brille diese Operationen machen kann, sich natürlich genauer an den Bandscheibenvorfall ranbringen, besseren Überblick hat durch kleinere Schnitte. Das ist sicherlich etwas, was die Zukunft in jedem Fall mitbringt und auch jetzt teilweise in den Unikliniken schon eine große Unterstützung ist.
Dann gibt es noch die sogenannte Kathetertherapie. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Du sprichst mich wahrscheinlich auf die sogenannte Ratsch-Methode
an. Ganz genau.
Das ist ein Professor aus Texas, der das irgendwann erfunden hatte mit sehr großem Erfolg. Damals war diese Injektionen und die, was wir heute PRTs und so weiter nennen, war noch nicht so groß, ja, konnten sehr wenige Leute, und er war eben in der Uni in Texas und hat dann irgendwann gesagt, also wenn dieser Bandscheibenvorfall, der ja im Wirbelkanal ist und an einen Nerven rangeht, würde ich gerne das anspritzen. Und das ist eine sogenannte Inside-Out-Technik. Da wird also unter lokaler Betäubung, ich nenne es jetzt einfach mal am Stiez, kurz über den Po-Ansatz, da ist ein größeres anatomisches Loch, wo man einen direkten Zugang zum Wirbelkanal hat. Da wird dann unter Bildwandlerkontrolle oder manche machen es auch unter CT-Kontrolle so ein kleines Hohldrähtchen, ein Katheter vorgeschoben, die man vorne so ein bisschen steuern kann, der so links, rechts, so ähnlich wie im Bronchoskop oder ein Endoskop. Und den kann man dann navigieren und zwischen Nerv und Bandscheibe anbringen. Und gibt immer wieder Kontrastmittel, damit man sieht, dass man nicht im Gefäß ist oder damit man nicht einen Nerv jetzt schiert oder berührt oder verletzt. Und dann steuert man den durch ein bisschen Fummelei dahin, wo man ihn haben will, sieht immer wieder im Bildwandler, wo es liegt. Und dann gibt man, da gibt es verschiedene Cocktails. Ja? Also das Wichtigste, es wird in jedem Fall eine Kochsalzlösung, die neutralisiert und wegspült, diese Verklebungen von dem Kern der Bandscheibe. Und eben auch die Entzündung so ein bisschen löst. Und dann gibt man natürlich ein Cortison. Manche geben noch Enzyme. Halte ich jetzt nicht so für notwendig. Aber ich glaube, Kochsalz und Cortison ist letztendlich das, was am meisten benutzt wird. Der Patient, das finde ich eben nicht so schön, muss dann in der Klinik bleiben. Dieser Draht wird tatsächlich an der Haut fixiert, damit er möglichst nicht verrutscht. Der verrutscht aber doch immer mal gerne. Und dann spritzt man mehrmals täglich eben Kochsalz oder eine Cortisonlösung dahin, bleibt zwischen 2 und 5 Tage, je nach Protokoll, da und wird immer wieder angespritzt. Das ist eigentlich eine sehr gute Methode, wo Kollegen von mir, Gerdesmeier, Feilmann, jetzt gerade vor ein paar Monaten ihre Endstudie nach 10 Jahren gebracht hat, und die zeigen letztendlich das, was viele Studien zeigen, es hilft. Es hilft nicht immer, aber es hat auch einen Langzeiterfolg. Ja? Also es gibt sowieso Studien, die zeigen, wenn man jetzt bei einem Bandscheibenvorfall, wenn man jetzt einen Bandscheibenvorfall hat und ich operiere nicht, ist es genauso gut nach 2 Jahren, wie wenn ich es operiert habe. Mhm. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, um Gottes Willen, dann lasse ich mich ja nie operieren. Aber ich habe doch die Schmerzen innerhalb, vor allem am Anfang des Bandscheibenvorfalls, sehr, sehr reduziert und sehr schnell in den Griff gekriegt. Deswegen musste es einfach jeder aufgeklärt werden und jeder ehrlich eine eigene Entscheidung treffen. Und dann muss man halt das machen, was der Patient haben möchte.
Am besten bekommt man überhaupt keinen Bandscheibenvorfall. Was können wir ganz konkret präventiv machen?
Ganz konkret, was kann man präventiv, wenn ich das wüsste, dann hätte ich auch keinen. Nein,
Du wärst arbeitslos.
Dann wäre ich arbeitslos, nein. Also das, was wir so vorher so ein bisschen besprochen haben. Ja? Es hat sehr viel mit Flüssigkeit zu tun, also Ernährung, Flüssigkeit, dass man entzündungshemmend isst. Ja? Ist ja was ganz anderes, ob ich jetzt alles, auf Englisch sagt man Processed Food, sehr viel zu sich nehme, sehr viele, ich nenne es jetzt einfach mal Farbstoffe, Giftstoffe, die wir auch über die Natur immer mehr kriegen, die Böden, die wir heute wahnsinnig nutzen und teilweise Sachen schon zweimal im Jahr, dreimal im Jahr ernten, die sind natürlich nicht mehr so gesund, in Anführungsstrichen, wie wenn man das einfach von der Natur wachsen lässt. Das heißt, einfach schauen, Vitalstoffe, ja, also das ist alles, was uns bei der Regeneration hilft, ist das eine. Dann genügend Bewegung. Was ist genügend Bewegungen? Also ich weiß es nicht. Mhm. Jeder muss das machen, wo er sich wohlfühlt und immer so ein bisschen auch über seine Grenze hinausgehen muss auch immer jeder, dass man im Körper einfach trainiert. Mal verwöhnt, mal reizt. Das ist so dieses Prinzip der Hermeses, die wir brauchen. Mal Hunger haben, mal keinen Hunger haben, mal sprinten, mal joggen, mal nur normal gehen, mal nur liegen. Also Abwechslung ist alles. Es gibt nicht genau das, was bei jedem genau das Gleiche ist. Ernährung, viel trinken, bewegen, rausschauen, was ist man für ein Typ? Bin ich eher jemand, der mit 10 nicht mit den Fingern auf den Boden kommen kann? Das ist eine natürliche Geschichte. Mhm. Dann ist man eher für Kraft, Sport und so weiter geeignet, ja, weil die Wirbelsäule ist ja was super Spannendes. Es ist ja der größtmögliche Kompromiss, den ich mir manchmal in der Politik wünsche, zwischen Mobilität und Stabilität. Ja, das ist ja ein solcher Spagat und das müssen wir unser Leben lang hinkriegen und wir werden immer älter und das ist die Schwierigkeit. Also Essen, Bewegung, Reizen für die Muskeln und die Gelenke, Mobilität trainieren und natürlich, wo erhole ich mich am besten? Beim Schlafen. Ja, Schlaf ist ganz wichtig, ist entzündungshemmend, ist relaxierend und man muss wirklich schauen, und das ist ja auch eine Epidemiologie, epidemiologische Problematik. Nicht nur Leute haben viel Rückenschmerz, sondern es kann ja kaum noch jemand normal schlafen. Ja, 7 bis 9 Stunden am Tag, das schaffen die wenigsten. Und das hat auch ähnliche Ursachen wie Rückenschmerzen.
Ja, Stress. Ja, und Stress, den zu reduzieren, das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung.
Ja, absolut.
Ich bedanke mich vielmals für den spannenden Austausch, Chris. Es war wie immer sehr interessant und erleuchtend. Danke.
Vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Danke.
Die Fakten der Folge.
Rückenschmerzen gelten als weit verbreitet. Jeder dritte Mensch ist betroffen. Insbesondere wird langes Sitzen als der größte Faktor für Rückenschmerzen betrachtet. Ein Bandscheibenvorfall kann durch verschiedene Faktoren wie Bewegungsmangel, genetische Veranlagung und degenerative Prozesse ausgelöst werden. Typische Symptome eines Bandscheibenvorfalls sind ausstrahlende Schmerzen, Schwäche in bestimmten Körperbereichen und möglicherweise neurologische Symptome. Die Diagnose erfolgt durch die Anamnese, die körperliche Untersuchung und in den meisten Fällen durch bildgebende Verfahren wie ein MRT. Behandlungsmöglichkeiten reichen von konservativen Ansätzen wie Physiotherapie und Medikamenten bis hin zu invasiveren Optionen wie Injektionstherapien oder sogar Operationen, abhängig von der Schwere des Falls. Präventive Maßnahmen umfassen eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige Bewegung, vielseitige körperliche Aktivitäten und Stressreduktion. Moderne Technologien wie Kathetertherapie und möglicherweise Augmented Reality können in der Behandlung von Bandscheibenvorfällen eingesetzt werden. Die Wirbelsäule profitiert von einem ausgewogenen Training zwischen Mobilität und Stabilität, wobei verschiedene Bewegungsformen in Betracht gezogen werden sollten. Stressreduktion wird als wichtiger Faktor für die Prävention von Rückenschmerzen betont. Jeder sollte seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennen und einen individuellen Ansatz für Ernährung, Bewegung und Stressmanagement finden. Und das war's auch schon wieder mit Mission Gesundheit für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtech.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Wärmebehandlungen können verschiedene gesundheitliche Probleme und Beschwerden lindern.
Es muss nicht immer das Eisbad sein. Denn auch Wärme kann die Durchblutung fördern und die Muskulatur entspannen, was gegen Muskelverspannungen, Krämpfen und Schmerzen hilft. Bei entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Arthritis kann so die Steifheit gelindert und die Beweglichkeit verbessert werden. Und auch für Frauen ist Wärme zum Beispiel bei Menstruationskrämpfen und Unterleibsschmerzen lindernd. Ganz allgemein kann Wärme dazu beitragen, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern. Eine warme Anwendung vor dem Schlafengehen, wie beispielsweise ein warmes Bad oder eine heiße Dusche, kann dazu beitragen, die Muskeln zu entspannen und einen ruhigeren Schlaf zu fördern. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Wärmebehandlungen können verschiedene gesundheitliche Probleme und Beschwerden lindern. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.